Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Solo-Folge, auf die ich einfach mal Bock habe aufzunehmen, weil ich sowieso schon ein paar Mal jetzt überlegt habe, ob ich auch mal wieder eine kleine Solo-Folge aufnehme. Ich bin ja immer so begeistert, wenn andere Podcaster es so hinkriegen, einfach Solo zu quatschen und so. Und dann Grüße an Felo, Clemens, Patrick, Erik und wie sie alle heißen, die das wunderbar machen und auch ganz viele andere. Ja, und dann dachte ich mir, vielleicht mache ich es auch nochmal. Vielleicht mache ich auch mal wieder. Da muss ich aber, brauche ich ein Format, habe ich mir gedacht. Und wie nenne ich das Format? Dann habe ich gedacht, da wollte ich witzig sein und nenne es einfach Short Greg. In Anspielung an Short Trek, Star Trek. Ne? Aber dann fiel mir ein, es ist jetzt auch wieder so ein paar Jahre her und ich glaube, da weiß kaum noch einer, was die Short Treks bei Star Trek waren, oder? Das machen sie ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr, aber egal, ich finde das Wortspiel witzig. Deshalb nenne ich das hier einfach so als Format Short Greg, weil ich einfach nur mal so einfach Bock habe über so ein paar Themen, meistens Dinge, die man so gesehen hat oder gehört hat, so das übliche Popkulturelle, mal so ein bisschen zu reden, wenn es halt aus einem raus muss. Ne? Und jetzt ist irgendwie eine ganz gute Zeit dafür, weil es ist Sonntagmorgen, es ist heute Europawahltag und ich war gerade wählen. Ich habe gerade mein Königsrecht der Wahl wahrgenommen und das mache ich immer gerne, wenn es auch die Nacht erlaubt, mache ich das gerne früh morgens und bin einer der Ersten. Oder naja, meistens so bis so gegen 9 meistens so. Und dann komme ich da rein, es ist meine ehemalige Grundschule, also es ist auch wirklich, ich bin nicht weit gekommen, muss man sagen. Also wohne eigentlich, naja, also auf jeden Fall ist es meine ehemalige Grundschule. Da sitzen natürlich nicht mehr meine Grundschullehrer von damals, die sitzen wahrscheinlich wo ganz anders. Aber wahrscheinlich sind es die aktuellen Grundschullehrer. Es sind auch immer dieselben Leute oder halt so alle 10 Jahre mal ein Austausch. Auf jeden Fall bin ich da reingekommen, wie immer, mit dem Grundgesetz in der einen, der Wahlbenachrichtigung in der anderen Hand und habe mein Königsrecht der Wahl eingefordert. Und unter tosendem Applaus der Wahlhelfer habe ich dann meine entsprechenden Kreuze gemacht und bin gegangen. Nein, es gab keinen tosenden Applaus. Aber ich stelle mir das so vor, es ist immer ganz gut, so fürs eigene Wohl. Meine Wahl habe ich getroffen, ja. Ja, ja, tja, was gibt's noch? Ich wollte ein paar Themen aufgeschrieben, die einfach so ein bisschen raus mussten. Was ich gesehen habe, ist, ich habe tatsächlich Star Trek Discovery zu Ende gesehen. Ich habe es auch quasi live mitgeguckt. Also ich habe wirklich die Folgen, als sie rauskamen, auch relativ zeitnah geguckt und natürlich auch das Finale von Star Trek Discovery. Und weil man mir ja auch immer so sagt, du bist immer so negativ, was Star Trek Discovery angeht und so. Man muss auch mal die Dinge positiv benennen können. Man muss auch mal sagen können, hey, das war gut, das muss einfach mal erwähnt werden. Ne? Und ich möchte das hier an dieser Stelle auch tun. Kleiner Spoiler, also wer es noch nicht gesehen hat, das Alters-Make-up von Michael Burnham am Ende war sehr gut. Sie sieht wirklich sogar ein bisschen aus wie ihre Mutter. Und das ist wirklich, also da war ich echt ein bisschen beeindruckt und dachte mir, oh, weil sonst sind so Alterungseffekte, gerade wenn sie sie mit CGI machen, immer so ein bisschen cringe und so. Aber das sah wirklich, wirklich gut aus. Also muss man sagen, siehst du, ich kann also auch mal was Positives sagen. Das Alterungs-Make-up von Michael Burnham im Finale von der Serie, das sah gut aus. Ja? Was ich ein bisschen witzig fand, war auch die Diskussion darüber, dass die Serie ja eine längere Produktionsdauer hatte als TNG, weil Pausen dazwischen und pipapo ein paar Tage länger in der Produktion war als jetzt TNG und somit damit ja die langlaufste Star Trek-Serie aller Zeiten, bisherigen Zeiten war, so vom Produktionszeitraum her. Ja, das ist vielleicht so in Tagen, ja, das mag sein. Ja, und was habe ich noch? Gesehen? Ja. Oh, übrigens, vor ein paar Tagen, ist jetzt nicht ganz zum Thema Wahl, aber so ein bisschen, da war ja der D-Day, also nicht das Ereignis, sondern der Jahrestag davon. Und ich habe sehr darüber lachen müssen, als sie den Sprung in der Normandie der britischen Fallschirmspringer nachgestellt haben. Und als dann eine Gruppe britischer Fallschirmspringer dann da landete mit ihren Fallschirmen am Strand, dann die Düne hochging und dann am Zolltisch stand. Weil die mussten ja ihre Einreise beim Zoll anmelden. Das wurde dann extra für die aufgebaut und so. Da war so ein Tisch, ganz viele Leute und so. Und die sind dann so mit ihren Rucksäcken und Fallschirmen unterm Arm und so, sind sie so die Düne hoch und dann standen sie erstmal beim Zoll. Na, also da dachte ich mir, das wäre auch wieder was sehr Deutsches, ehrlich gesagt. Aber Ordnung muss sein. Und ich habe einfach so gelacht über dieses Ereignis. Weißt du, da spielst du so ein historisches großes Ereignis wie halt D-Day und so, wird das so symbolisch in Teilen so nachgestellt und man macht extra so einen Fallschirmsprung da an den Strand und so und nur um 5 Meter weiter erstmal am Zolltisch zu stehen. Ja, aber es wäre auch bei uns so gewesen. Ja. Ordnung muss sein. Ich verlinke das mal in die Shownotes, da gibt es ein schönes Video zu. Es ist am Ende des Videos erst zu sehen, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, es sind solche Sachen, die finde ich einfach großartig, wenn dann so das reale Leben auf bürokratische Vorgänge trifft. Das ist, das finde ich total faszinierend, sowas. Ja. Ja, was gibt's noch? Was gibt's noch? Ach ja, Anrufe über Apps wie Threema oder WhatsApp. Und ich muss mal sagen, das würde ich gerne mal an euch fragen. Passiert das bei euch? Habt ihr echte Anrufe? Also ich habe ab und zu wirklich meinen echten Anruf. In der Regel ist der auf WhatsApp. Aber gefühlt 95%, das ist übrigens witzig zu sagen, gefühlt und dann eine Prozentzahl zu nennen, aber gefühlt 95% aller Anrufe, die ich über solche Apps bekomme, die sind super kurz und gehen danach einher mit einer Nachricht mit, sorry, hab mich verklickt. Bin irgendwie mit dem Finger drauf gekommen auf das Anrufsymbol. Locker 95%, wenn nicht sogar mehr. Also ich krieg ab und zu mal Anrufe auf, wie gesagt, auf WhatsApp in der Regel. Aber es ist immer, wenn mich da einer anruft, bin ich erstmal ein paar Sekunden skeptisch und warte, ah, er wird sicher gleich abbrechen. Und dann kommt die typische, oh, Entschuldigung, hab mich verklickt Nachricht. Weil so Anhänge und so ist ja oft daneben und so. Die müssen diesen Telefonie-Button vielleicht einfach in der Mitte irgendwie oben packen, dass man da nicht so aus Versehen drauf kommen kann. Aber es ist mit ziemlicher Sicherheit so, dass ein ganz, ganz großer Teil ist einfach verklickt. Wenn ich mal in diese Anrufliste bei durchgehe, habe ich irgendwie 1 oder 2 angenommene Anrufe und dann so 8 verpasste. Und bei den 8 verpassten von den letzten 10 halt sind, glaube ich, wirklich alle wirklich so verklickt. Habe nur eine Sekunde angerufen, dann gemerkt und den Call abgebrochen. Ich finde es irgendwie witzig. Das ist, ich mach vor, es wäre beim Telefon so, man würde in einer Tour angerufen werden und die Leute schreiben danach immer eine SMS und sagen, ah, rein verklickt. Ne? Ich hätte es irgendwie witzig. Vielleicht müssen sie es einfach wirklich softwareergonomisch irgendwo in der Mitte setzen. Oben in der Mitte. Ja. Apropos softwareergonomisch, ich muss mich dieser Tage jetzt von einer doch irgendwie liebgewonnenen Podcast-App verabschieden. Google Podcast wird jetzt zum 23. Juni wird sie eingestellt. Sie zeigt das auch schon sehr penetrant an und sagt einem, hier ist bald vorbei. Ne, 23. Juni wird die App eingestellt. Du kannst noch schnell hier exportieren deine Abos. Die kannst du so exportieren, dass sie direkt zu YouTube, Google Music oder so ist das, glaube ich. YouTube Music, genau. Zu YouTube Music gehen und da inkludiert werden. Oder halt so ein Export, den du dir in jeden anderen Podcatcher reinladen kannst. Das geht Gott sei Dank auch. Ich werde jetzt also wieder Podcast Addict verwenden, überwiegend um Podcasts zu hören. Das habe ich eh immer. Ich hatte eh immer beide Apps gepflegt. Aber ich bin durchaus ein bisschen traurig. Ich weiß, dass Google Podcasts keine so große Reichweite hat und man auch diverse Podcasts nicht gefunden hat und es auch Podcasts gab, die nicht abgespielt werden konnten in Google Podcasts. Das hatte ich leider auch erlebt bei Leuten, viel so bei Leuten, die selber hosten und so. Da gab es auch bei mir Podcasts, an denen ich beteiligt war, die man da nicht gefunden hat, was ich witzig finde. Google, gerade Google steht ja für Suchen und Finden und dann finden die Podcasts nicht oder spielen sie nicht ab. Hat's gegeben, aber ich fand trotzdem, das, was ich darüber gehört habe, hat mir sehr gut gefallen. Das war einfach eine kleine, übersichtliche App, die synchronisiert hat mit mehreren Geräten. Ich habe das auf 2, 3 Handys laufen, Tablet und somit konnte ich immer überall da weiterhören. Ich weiß, es geht auch anders, aber es hat sich die letzten Jahre bei mir so ein bisschen eingebürgert und ich habe einfach Google Podcasts wahrscheinlich als Haupt-App verwendet für Podcasts hören, außer halt bei denen, die da nicht vorkamen. Und deshalb bin ich auch ein bisschen traurig. Also ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn sie die halt einfach weiterlaufen lassen in dem Ist-Stand, der jetzt ist. Aber wie gesagt, machen sie nicht. 23. Juni ist es vorbei. Ich werde dann halt nur noch Google Podcast Addict benutzen und vielleicht mal gucken, was es sonst noch so gibt. Aber ja, VL, Google Podcasts. Also ich bin ein bisschen traurig darüber, auch wenn die Verbreitung nicht groß war. Aber für meine Sync- und Hörbedürfnisse hat es irgendwie gut gepasst, diese App. Ja, was gibt es noch? Was gibt es noch? Was gibt es noch zu sagen? Oh ja, Dinge, die ich gesehen habe. Godzilla Minus One habe ich gesehen, war ich sehr begeistert von. Habe ich auch mit dem guten Kai beim Retrocast besprochen, den Film. Gibt so zwei Sachen, die ich so ein bisschen, wo ich ein bisschen kritisch bin bei dem Film. Einmal die Frauenrolle halt, die im Prinzip nicht vorhanden ist und ja, diese Glorifizierung des Militärischen, gerade in Hinsicht auf, Mensch, du bist doch ein Kamikaze-Pilot, das ist aber, wenn du zurückkommst, das ist aber kein gutes Zeichen, kriegst aber kein gutes Zeugnis. Ne, weil du bist ja eher ein schlechter Kamikaze-Pilot. Das ist etwas, was mir überhaupt so dieses hart militärische, klar, man muss es im Kontext der Zeit sehen und pipapo, aber das ging mir, da bin ich kein Freund von, das ist einfach so und wie gesagt, die einzige nennenswerte Frauenrolle, ne, die wird quasi aus dem Film genommen für eine ganze Weile, kleiner Spoiler, oh Gott, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, sobald sie sich einen eigenen Job sucht und auf eigenen Beinen stehen will, dann tritt im übertragenen Sinne Godzilla auf sie drauf. Nicht wirklich. Aber er ist an einem Ereignis beteiligt, was sie, sagen wir mal so, Spoiler, erstmal eine Weile aus der Handlung nimmt. Sie kann dann aber noch fürs große Happy End zurückkommen. Ja, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, ne? Nein, ich finde, sonst ist der super. Ich mag den, ich mag das Design von Godzilla, ich mag diese Art von dem Film, ich finde den wirklich toll. Also der ist vielleicht wirklich für mich der beste Godzilla-Film im Moment, den ich so auf dem Schirm habe. Und dass er bei Netflix einfach so quasi fast aus dem Nichts, wie Godzilla aus dem Meer aufgetaucht ist, ist schon ein Coup gewesen. Also der war auch zu Recht dann, na gut, fast alles große Neues ist erstmal auf Platz 1 bei den Streaming-Zahlen bei Google, bei Netflix, aber auch zu Recht. Also der ist wirklich großartig. Lasst euch da, also der ist echt toll. Ich mag das Design, ich mag den menschlichen Part, ich mag die Figuren vom Professor über diese ganze Schiffscrew. Es ist wirklich ein toller Film. Wo mir mal auch bei solchen Monsterfilmen gehen einem oft der menschliche Part auf den Sack und sagt so, ich will doch nur Monster-Action sehen. Und das ist bei diesem Film nicht so. Ich habe sehr mitgefiebert mit den Leuten, mit den Figuren, ein bisschen mitgelitten. Ich hatte fast ein bisschen Tränen am Ende in den Augen. Also, ja, ich bin da manchmal echt, es gibt schon so Trigger, da bin ich schon leicht zu kriegen. Aber also ich bin da emotional gut dabei gewesen bei dem menschlichen Part in dieser Story halt. Auch wenn ich da halt meine Kritikpunkte dran habe, die ich auch berechtigt finde, natürlich. Aber das muss erstmal so ein Monster, so ein Godzilla-Film schaffen, dass man den menschlichen Part wirklich gerne sieht, zusieht und ey, wenn ich mir die Effekte ansehe und das Budget, was die da reingesteckt haben, ich glaube 15 Millionen oder so, ey, das ist unfassbar. Wenn ich mir ernsthaft Godzilla X Kong The New Empire dagegen ansehe, Alter, da müsste man die Leute, würde ich nochmal eine Steuerprüfung machen, ob da was mit dem Geld passiert ist. Also, der ist einfach furchtbar. Währenddessen halt Godzilla Minus One wirklich geil ist. Also ich wüsste im Moment keinen Godzilla-Film, den ich nochmal gerne so sehen möchte. Also den ich jetzt, wenn du mir sagst, hey Gregor, du musst dir jetzt einen Godzilla-Film angucken, würde ich sagen, hey Godzilla Minus One, hau ihn nochmal rein. Auch wenn er 2 Stunden lang ist, den gucke ich mir gerne noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal an. Trotz einiger Kritikpunkte. Aber er ist wirklich fantastisch gut. Die Effekte, Kostüme, das Make-up, soweit ist schon, das Make-up, das Godzilla-Design, der Sound, die Musik, ach, ist alles göttlich. Ist einfach so, wie ich mir so einen Godzilla-Film vorstelle. Das find ich wirklich toll. Netflix, großer Coup gelandet, dass der einfach so worldwide da released wurde. Ich hatte schon so ein bisschen Sorgen, dass ich jetzt noch Monate warten muss, aber fantastisch gut. Auch auf Netflix habe ich mir diesen Hai-Film jetzt angesehen hier. Im Wasser der Seine heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Im Original, glaube ich, Under Paris oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall auf Deutsch heißt er Im Wasser der Seine. Ein großer, der biologischen Gegebenheiten angepasster Hai, der sich im Wasser der Seine irgendwie in Paris rumtreibt. Eine Netflix-Produktion und ganz, ganz viele andere Haie zeugt und so. Und natürlich gibt es dann Triathlon und alle laufen, sind dann im Wasser unterwegs und so. Und weil sie gemerkt haben, dass das in der Seine so ein bisschen die Bedrohung vielleicht nicht ganz so hoch kommt, weil das Ding irgendwie 10 Meter breit ist oder 20, 30 Meter breit ist und man an beiden Seiten Ufer hat, wo man hinkäme, haben sie das dann so ein bisschen in die unterirdischen Katakomben verlegt und so. Und also Der Film hat schon viel von einer typischen Netflix-Produktion, ne? So die Kameraart. Er ist aber ein aufwendiger High-Film und ich habe so ein bisschen Crush auf so High-Filme, so Tierhorrorfilme. Ich guck die gerne. Ich finde, dass die haben irgendwie für mich was und da gibt's ja so viel Müll, weißt du, diese ganzen Killer-High-Filme mit furchtbarem CGI und so und immer so dieselben Schülergruppen, die dann irgendwie ihren Jahresabschluss feiern, wahrscheinlich alle auf derselben Insel, auf demselben Floß. Da ist viel, viel Müll, aber ich gucke da auch sehr viel Müll. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag einfach diese, ich finde Haie schon echt bedrohlich halt, ne? Und ja, deshalb gucke ich es gerne und der ist jetzt eigentlich inhaltlich auch nicht besser als andere, aber er ist halt sehr aufwendig gemacht, aufwendig und gut gemacht und mal so ein, ja, irgendwie ist das schon irre, wenn die dann in Paris irgendwie an der Seine am Kanal da zusammen alle sind und die Darsteller machen das wirklich ganz gut für so einen Film und wenn sie dann irgendwie in den Katakomben, was ja auch schon so gruselig ist, beschäftigt euch mal mit so Katakomben unter Paris, das sind ja riesen Friedhöfe und so und die haben sie dann so geflutet und so, es ist richtig, das ist schon gruselig, ui, das ist echt gruselig, also das kann man sich wirklich mal ansehen. Im Wasser der Seine war natürlich dann auch gleich bei Netflix einer der Top-Hits. Ich glaube, alles, was eine gewisse Größe und ein bisschen Werbung hat und ist dann halt, wenn es neu eingestellt ist, bei Netflix dann relativ schnell wie bei jedem anderen Streamer dann so in den Top-Listen. Ne? Obwohl ich glaube, Netflix macht das schon am meisten mit diesen Top-Listen, also mit den Top 10 Neues und so. Ne? Das ist, glaube ich, bei den anderen Streamern nicht ganz so, dass die so, da wird zwar neu und erfolgreich und so gerne mal irgendwie bepriesen, aber ich glaube, so diese Top 10s und so, das ist eher so ein Netflix-Ding. Ist auch nicht dumm, dass sie das machen. So, weil ich ja jetzt hier, ne, jetzt erstmal einen Schluck Kaffee, ne? An diesem Sonntagmorgen, ja. Im Wasser der Seine, ein Film für Hai-Freunde, die Netflix aus den Augen von, genau, die Hai-Filme aus den Augen von Netflix-Usern sehen wollen. Ja, was habe ich denn noch geguckt? Mensch, was habe ich denn noch geguckt? Ah ja, ich habe mich mit Vulkanen beschäftigt und zwar habe ich angefangen, mir die beiden 90er Jahre Twin-Filme Dante's Peak und Volcano anzusehen. So Twin-Filme oder so waren so, also sind so Filme, die zu sehr ähnlich zur selben Zeit rauskommen und ein selbes Thema beackern. Ne? Es gab zum Beispiel mal in den frühen 90er Jahren Kevin Costner zu Robin Hood und dann gab es aber auch noch einen anderen, paar fast zeitgleich laufenden Robin Hood. Meistens gewinnt einer der beiden Filme. Ne? Und zum Beispiel, oder Mars Attacks und Independence Day, auch wenn da der Vergleich so ein bisschen hinkt natürlich. Oder Volcano, Dante's Peak oder Armageddon und Deep Impact oder Mission to Mars und Red Planet und Ants und das große Krabbeln. Also Filme, die zu einer ähnlichen Zeit rauskommen und dasselbe Thema irgendwie beackern. Ne? Meistens ist einer der beiden Filme der erfolgreichere und der andere geht dann so ein bisschen unter. Bei den meisten Filmen weiß man es so ad hoc. Hier, wenn ich sage Armageddon, Deep Impact, wird mir wahrscheinlich fast jeder sagen, Armageddon! Armageddon, das sehe ich auch so. Das ist für mich auch so ein, ich nenne das immer Guilty Treasure. Weißt du, so einfach so ein Film, wo ich sage, ja, ich weiß, dass der nicht geil ist, aber wenn der dann kommt, muss ich ihn gucken. Einfach, ich mag so dieses auf die Kacke hauende drauf, und übertriebenste Männlichkeit und so, also, ne? Und der Film, der uns beigebracht hat, dass es einfacher ist, Astronauten Bohren zu Astronauten auszubilden, als Astronauten das Bohren beizubringen. Also, das muss man gut finden. Und bei Dante's Peak und Volcano, die beiden Vulkan-Trasher, ich glaube auch 97 sind die, abgesehen davon, dass der erfolgreichere Film halt Dante's Peak da gewesen ist, aber ich muss sagen, als Film gefällt mir Volcano deutlich besser. Der geht einfach richtig auf die Kacke. Er war auch günstiger allerdings, aber der fängt so nach 20 Minuten, 25 Minuten fängt das Drama an und dann hast du halt drei Viertel des Films ist der Kampf halt gegen die Lava und den Vulkan ich glaube Los Angeles ist es. Ja doch, es musste Los Angeles sein und da versuchen die halt das Ganze aufzuhalten und zu stoppen, während sie bei Dante's Peak halt auf der Flucht in einer Kleinstadt sind, die zweithöchste Lebensqualität in dem Jahr bekommen hat und es ist halt so eine 20.000 Leute Einwohnerstadt, ist es der realistische Film, aber es dauert auch, also wahrscheinlich der realistische Film, ich kenne mich da ja auch nicht mit so im Detail mit aus, aber der braucht auch ein Dreiviertel des Films, bis dann der Vulkan ausbricht und dann ist es halt eine große Flucht. Halt vor der Magma und der Plasmawolke, was sie da alles haben, gibt es auch ein paar emotionale Momente. Ich sage nur die Oma und Pipapo, aber sowas Ähnliches gibt es auch in Volcano. Aber ich finde so von der Machart irgendwie, finde ich Volcano, das hätte ich auch nicht gedacht. Irgendwie, er ist einfach die geilere, er macht die geilere Show halt, ne? Dadurch, dass wir halt relativ schnell zum Punkt kommen und dann halt die auch aktiv halt versuchen, diese Lava irgendwie einzudämmen und umzudämmen. Es ist so, diese beiden Filme sind so ein bisschen harter Vergleich jetzt, wie Robert De Niro und Al Pacino. Robert De Niro hat die geileren Filme gemacht und die Masse an geileren Filmen, aber Al Pacino hat in seinen Sachen immer die größere Show gemacht, finde ich. Also er ist immer der größere, hey, der größere Show, der größere Special Effect quasi in dem Film. Und so ähnlich ist es bei den beiden Filmen auch. Volcano ist so ein bisschen wie Al Pacino. Ja. Was? Ich werde diese beiden Filme und so die Vergleiche dazu werde ich wahrscheinlich, also habe ich vor, mit Kai im Retrocast irgendwann demnächst nochmal zu besprechen. Aber was ich wirklich faszinierend finde, ist der Typus des Hauptdarstellers in beiden Filmen. Wir haben bei Dante's Peak Pierce Brosnan und bei Volcano Tommy Lee Jones. Und Pierce Brosnan ist halt, das ist da also Peak James Bond, ne? Das war so nach GoldenEye und so der Film, den er gemacht hat. Und er spielt einfach so, sind so komplett unterschiedliche Ansätze. Er spielt also in Dante's Peak eher so den typischen Actionheld-Mann der 90er Jahre. Ne, er hat zu Beginn irgendwie, gibt es eine große Katastrophe, da hat man hört nicht auf ihn. Er hatte eine Partnerin, die er verloren hat. Also kriegt Linda Hamilton, die Bürgermeisterin, der von Dante's Peak ist, noch eine Chance. Und er spielt so einen Mann, der eine gewisse Überheblichkeit, also eine gewisse Erhabenheit irgendwie hat, so und so, ja, so einfach recht, er hat am Ende des Tages recht. Und dann haben sie aber nicht auf ihn gehört und danach kann er nie wieder zulassen, dass man nicht auf ihn hört. Weil man hat ja nicht auf ihn gehört, als er recht hatte, so ein bisschen. Da musste ich schon so lachen, weil er so der Inbegriff von so, ja gut, er ist der Experte da auf dem Gebiet von, aber auch seine anderen Expertenfreunde hören ja alle nicht auf ihn und so, ne. Da versucht er sich da einen abzumansplayen, aber trotzdem, ja, hört da keiner auf ihn. Bis es dann zum großen Unglück kommt, dann wird natürlich noch sich mit letzter Kraft und letzten Zügen, bevor die Aschewolke dich überweht, wird sich noch bei ihm entschuldigt und so, aber naja. Man hat halt nicht auf ihn gehört. Und als typischer Actionheld, Mann der 90er, geht das nicht. Da musst du, man muss auf dich hören und wenn dann was Schlimmes passiert, darfst du nie wieder zulassen, dass man nicht auf dich hört. So, das ist bei dieser Rolle irgendwie so ein bisschen so, es fällt mir nur so auf, weil der Vergleich mit Volcano, mit Tommy Lee Jones Rolle, ja und Tommy Lee Jones ist da halt einfach als der totale Katastrophenexperte, so wird er uns verkauft, dem muss das halt alles erklärt werden, ne? Und dem wird stellvertretend für uns, dem Publikum halt erklärt, was Lava ist, Magma ist, tektonische Verwerfung oder hier Erdbeben und Pipapo. Das wird ihm halt erklärt, weil er es stellvertretend fürs Publikum bekommt. Halt, also für uns. Das passiert über die Figur, die NH spielt. Die spielt halt so eine Wissenschaftlerin und die erklärt ihm das. Da gibt's auch dann so eine angedeutete Love Story. Aber gut, das gehört halt dazu, zu ne, solchen Filmen, offensichtlich. Und ja, die hat dann quasi die Aufgabe, das alles ein bisschen zu erklären. Auf die hat man natürlich auch nicht gehört. Das Übliche. Und danach kann sie nicht mehr zulassen, dass man nie wieder nicht auf sie hört. Nein, das passiert nicht. Auf jeden Fall ist es bei Dante's Peak, bei Volcano immer für mich so witzig gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt musst du dem Experten irgendwie für Katastrophenschutz erklären, was Lava ist, was Magma ist und so. Also ich weiß das auch, was das ist und so. Aber ja gut, andererseits in Los Angeles bist du wahrscheinlich auch auf sowas nicht zwingend vorbereitet, Lava und Pipapo, aber zumindest mit hier tektonischen Verwerfungen, Erdbeben und solchen Geschichten, da müsste der Mann doch, der wohnt doch auf der San Andreas-Spalte im Prinzip, oder? Also der müsste sich da doch total mit auskennen. Ich finde halt diesen Vergleich irgendwie gut. Also als ich beide Filme so hintereinander geguckt habe, habe ich gedacht, ey, was für so wirklich unterschiedliche Typus von Hauptfiguren, die da haben. Einmal den fast so einen klassischen 90er-Jahre-Actionhelden, der es aber dann auch nicht ist, weil er ja nichts dagegen machen kann, sondern einfach nur gucken kann, dass er da wegkommt. Während sie den etwas untypischeren, den man erstmal alles erklären muss, Helden bei Volcano haben, der aber dann aktiv mit einem Chaos nach dem anderen konfrontiert ist. Und das mag ich auch an Volcano, dass die da so aktiv dann irgendwie versuchen, die Lava umzuleiten und irgendwie Busse umzuwerfen und irgendwelche Tunnel graben und Gebäude sprengen. Natürlich ist es eine andere Konstellation, wenn so ein Vulkan in so einer Stadt wie Los Angeles ausbricht. Aber ja, finde ich faszinierend irgendwie. Und wie gesagt, dieser unterschiedliche Typus an Hauptfiguren. Das ist etwas ungewöhnlich für die 90er Jahre gewesen. Ja, ich habe auch eine Umfrage auf X, ehemals Twitter. Wie lange sagt man das eigentlich noch? Naja, auf jeden Fall auf Xitter habe ich gemacht, welcher Film so der bessere ist. Und ich habe zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme haben so 36 Leute abgegeben, plus einige Leute, die geschrieben haben, ich kann mich an die Filme nicht mehr erinnern, ewig her. Und da ist der Stand, dass 67% Dante's Peak als besseren Film empfinden und nur 33% halt Volcano. Habe ich mit gerechnet, dass es so ausgeht, weil Dante's Peak, glaube ich, auch der bekanntere ist und Volcano eher so ein bisschen den Trash-Charakter, so den Trash-Ruf hat. Den kann man aber im Moment bei Disney Plus inkludiert gucken, Volcano. Ich finde, man sollte dem Film nochmal eine Chance geben. Es ist einfach ein absolutes Katastrophen-90s, Lava durch Computereffekte dargestellt, Feuerwerk, was irgendwie, ja, durchaus zu unterhalten weiß. Und der ist halt nicht langweilig. Es passiert halt super schnell die Katastrophe und danach bist du halt den Rest des Films damit beschäftigt. Tja, ansonsten, aber wie gesagt, an der Stelle im Retrocast werde ich mit Kai nochmal so ein bisschen direkt über die Vergleiche der beiden Filme sprechen. Ja, dann könnte ich noch, glaube ich, zum Abschied, das wird hier zu lang, es sollte gar nicht so lang werden. Gott, entschuldigt, Sonntagmorgen, ja. Da wollte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn der Graue Rat, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast, der hat jetzt offiziell ein Nachfolgeprojekt gestartet. Das Projekt heißt Vorzeitig Abgesetzt, findet ihr unter vorzeitig-abgesetzt.de. Und da reden wir über Serien, die unserer Meinung nach einfach vorzeitig abgesetzt sind. Also in der Regel so eine Staffel, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Es gibt so Serien, die auch nur so 6 oder 8 Folgen bekommen haben. Und darüber wollen wir in dieser Sache reden. Im Moment ist Vorzeitig Abgesetzt ein Format, was wir einmal im Monat rausbringen werden, immer am Monatsersten. Es gibt aber schon Überlegungen, ob wir vielleicht auch alle 2 Wochen, mal sehen. Es wird gucken, wie weit wir mit Folgen vorproduziert kommen, aber im Moment ist der Weg so, dass wir einmal im Monat eine Folge rausbringen werden. Und wir werden nicht, weil ich das an einigen Stellen jetzt schon gehört habe, es geht nicht darum, in einer Folge eine Serie zu besprechen, die vorzeitig abgesetzt wurde, sondern wir werden die Serie Folgen für Folge besprechen. Also die erste Serie, über die wir sprechen werden, ist Space Above and Beyond oder Space 2063. Wie wir sie kennen, die Kids der 90er, die damals auf Fox das geguckt haben, die werden sich noch erinnern. Und hoffentlich haben viele, wie auch wir, die Serie in guter Erinnerung. Und da werden wir halt wirklich jeden Monat dann eine Folge der Serie besprechen, zu der es leider extrem wenig Hintergrundmaterial gibt. Also es ist sehr, sehr schwer, da irgendwelche Hintergrundinfos zu finden. Wenn da noch irgendjemand von euch was hat, irgendeinen Link, eine Quelle oder irgendein, weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Space View aus der Zeit oder so, wir freuen uns auch über eingescannte Artikel. Einfach um irgendwie noch so ein bisschen Hintergrundfutter für die Serie zu bekommen. Und wenn wir mit Space Above and Beyond durch sind, machen wir die nächste Serie. Das kann auch mal was sein, wo wir uns aus dem Wohlfühlbereich, der Wohlfühlzone Sci-Fi rausbewegen. Vielleicht reden wir auch mal über eine Polizeiserie oder so. Keine Ahnung. Das einzige Kriterium für uns ist, dass sie vorzeitig unserer Meinung nach abgesetzt ist. Und das kann natürlich auch sein, es gibt Serien, die sind x Jahre gelaufen und sind dann trotzdem eingestellt oder sind dann eingestellt worden und man sagt, sie ist ja auch vorzeitig abgesetzt. Pretender zum Beispiel. 4 Staffeln würde ich im Moment sagen, ist auch vorzeitig abgesetzt. Aber nein, wir haben uns so intern committed, das sollte so um eine Staffel rum sein halt, jetzt nicht Jahre gelaufen sein. Ne? Und das ist auch ein Projekt für die Ewigkeit, weil es wird immer vorzeitig abgesetzte Serien geben. Und für uns ist es auch ein gutes Gefühl, wir haben jetzt mal ein Projekt, wo wir kein Enddatum haben. Kein natürliches Enddatum. Oder dann doch ein natürliches Enddatum, weil unser Enddatum wäre das Enddatum. Weil bei Babylon 5 hat man dann schon gemerkt, als wir so in Staffel 5 gegangen sind und dann kam Crusade, da hatte man auch schon so eine leichte Wehmut, bald ist vorbei. Was können wir denn noch besprechen, was machen wir dann noch und so. Und jetzt haben wir ein Projekt mit vorzeitig abgesetzt, das ja nie enden musste. Unser Ende wäre das vorzeitige Ende. Und dann wäre der Podcast ja auch vorzeitig abgesetzt. Ne, also, ne, so würde sich der Kreis schließen. Also er wird auf jeden Fall so sein. Entweder wird er vorzeitig abgesetzt oder es geht um vorzeitig abgesetzte Serien. Ja, also da findet ihr alles unter vorzeitig-abgesetzt.de und das habe ich jetzt oft genug gesagt, das ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt und würden uns da über Hörer freuen und wie gesagt, wenn es den einen oder anderen gibt, weil ich weiß, es gibt noch viele Leute, die noch alte Zeitungen haben oder wo irgendwo noch Artikel gesammelt haben, habe ich ja auch mal gemacht und vielleicht, wenn da noch irgendwas existiert über Space Above and Beyond, wir freuen uns über Informationen, würden wir uns sehr, sehr freuen. Tja, was mache ich jetzt noch? Ja, ich glaube, ich werde diese Folge hier gleich veröffentlichen. Und dann will ich noch grillen mit der Family heute. Ja, und dann, wie es heißt, den Podcast-Gott einen guten Mann sein lassen. Ja, bin heute Abend auf die Wahlergebnisse gespannt. Enttäuscht mich nicht, meine Freunde, enttäuscht mich nicht. Ne? Denkt immer dran, nehmt euer Königsrecht der Wahl wahr. Ja. Ach ja, und lasst mich noch hören, ob ihr das hier so gut, also ob es okay für euch ist oder dass ihr lieber sagt, ah, mach doch lieber mit besser, wenn du mit jemandem zusammen das immer machst und so, ne? Aber eigentlich werde ich es trotzdem machen, um ehrlich zu sein. Aber ich habe gehört, man macht das immer, dass man am Ende nochmal so die Community befragt und so. Aber ich werde trotzdem ab und zu mal so ein Short Greg, weil ich jetzt auch den Namen, so da habe ich ein leises Kichern in mich rein, werde ich ab und zu mal machen, wenn mir so ein Thema auf dem Herzen brennt, mal darüber zu reden. Dann wahrscheinlich nicht so lang wie jetzt, aber na gut, es ist jetzt halt so. So, jetzt aber. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.